Ja, hallo Rania.
Ja, hallo Debatito.
Ja, erstmal danke, dass ich dich interviewen kann, hier in Südtirol. Ich habe dich vor Jahren interviewt, da hattest du noch einen festen Platz. Jetzt hat sich dein Leben geändert, schon seit längerem. Wie ist es so, rumzureisen in ganz Europa und an verschiedenen Plätzen Satsang zu geben?
Ja, wie ist das so? Also letztlich ist es so, wir haben ja letztes Jahr ein Interview gemacht, als es sich so gerade anbahnte. Da war das ja noch nicht so klar, wie das überhaupt sein wird. Da war der Wohnsitz gerade weg. Und die Idee, dass das jetzt ein ganzes Jahr schon so gehen könnte, die war damals gar nicht da. Und interessanterweise ist dieses Leben von Moment zu Moment total natürlich. Es ist auch das Einzige, was wirklich ist. Und es haben sich jetzt in diesem Jahr Termine gereiht. Wie du schon sagtest, also es sind jetzt 4 Länder, durch die das Reisen stattgefunden hat bis jetzt. Und ja, es ist schon schön. Also ich merke, innerlich ist es immer das Gleiche, immer gleich still, immer gleich friedlich, egal wo ich bin, mit wem, was ich mache oder nicht mache. Und das Schöne daran ist, dass ich jetzt zum Beispiel an so einem wunderbaren Platz bin hier in Südtirol. Ich meine, du weißt das ja, du lebst ja auch hier und ich bin total froh, dass ich hier eingeladen bin. Der Termin kam so zustande vom letzten Jahr, als wir bei den Austauschtagen in Brixen zusammen waren. Da war die Parama auch und ja, wir sind seitdem in Kontakt und jetzt hat sie mich hier eingeladen zum Satsang. Genau, und auch an den anderen Plätzen, Österreich, Schweiz, da an der Ostsee, also es ist überall echt total schön, einmal natürlich von den Orten, aber auch mit den Menschen zu sein. Das ist wunderbar, ja.
Ja, und es ergibt sich einfach alles so, dass Leute dich einladen, also du bist offen dafür und spürst dann immer automatisch ein Ja oder ein Nein oder wie funktioniert das innerlich bei dir?
Spüre ich ein Ja oder Nein? Also oft ist es so, dass Anfragen kommen und dass das so ein bisschen erstmal einen Kontakt gibt, so hin und her, bis das dann wirklich feststeht. Ne, das ist ja nicht so vom ersten Moment auf einmal, ja, ich komme, sondern es gibt die Idee und meistens ist es so, dass ich schon schaue, in welcher Richtung ich unterwegs bin, wie das passen könnte. Und dann zeigt sich das im Kontakt. Also es gibt eigentlich nicht grundsätzlich erstmal ein Ja oder Nein, sondern ich bin erstmal offen für alles. Also ohne Wertung und ohne Idee oder Vorlieben. Und dann zeigt sich das dann, wenn das fließt, dann passiert es. Ganz einfach.
Und dein Satsang gestaltet sich auch aus dem Moment heraus, also auch mit Bewegungen, eventuell mit Übungen?
Ja, manchmal. Also jetzt gerade zum Beispiel beim Satsang-Festival hatte sich das auch gezeigt. Also ich habe keine Ideen oder Konzepte vorher, aber so aus dem Moment heraus spüre ich einfach Energie. Und jetzt in Wien zum Beispiel war es so, dass nach der Mittagspause einfach die Energie so ein bisschen träge war. Und da kam dann der Impuls, ja, lass uns den Körper ein bisschen schütteln, ein bisschen bewegen. Ja, das ist so das eine. In den einzelnen Satsangs beschränke ich mich meistens darauf, dass wir am Anfang einfach eine kleine geführte Meditation machen, einfach so, damit die Leute so sich ein bisschen mehr mit ihrem Geist zur Ruhe finden. Ja, wir kommen ja oft alle an aus dem Alltag und dann ist dann meistens der Kopf voll bei den Menschen und um so ein bisschen stiller zu werden und zur Ruhe zu kommen, genieße ich das schon manchmal einfach ein paar Minuten auch eine geführte Meditation zu machen. Einfach um den Menschen behilflich zu sein, so ein bisschen den Geist auszurichten. Ja, oder wie es so in dieser Zen-Geschichte heißt, wo der Professor so allwissend zu einem Mönch geht und sagt, was ist Verwirklichung? Und der Mönch sagt, lass uns erst einmal einen Tee trinken. Und dann tütet er dem Professor den Tee ein und die Tasse läuft über und über. Und der Professor sagt, Mönch, was machst du? Die Tasse ist voll. Und der Mönch sagt, siehst du, und genauso ist es mit deinem Kopf. Mach ihn leer und dann komm wieder. Ja, und genauso finde ich es schön, auch im Satsang eine geführte Meditation zu machen. Und der Unterschied ist, es geht nicht darum, irgendwo hinzukommen, Ziel zu erreichen, Licht zu sehen oder ja, irgendwo nach Erleuchtung zu suchen, sondern Körper und Atem sind oft eine Hilfe, um ganz in den Moment zu kommen, um sich wirklich zu spüren, wahrzunehmen. Ja, weil die Gedanken, die sind nie im Moment. Die sind immer irgendwie, schwirren die rum in dem, was man den Tag über erlebt hat, vielleicht was einen beschäftigt. Ja, manche haben ja auch Probleme, die sich im Kreis drehen. Und gerade solche Menschen kommen ja im Satsang, wenn sie suchen, dann sind ja auch oft viele Fragen da. Ja, und da einfach erst einmal so den Geist ein bisschen zu zentrieren, sich auszurichten auf Stille, ja, das finde ich schön. Und Osho hat es damals schon gesagt, also die westlichen Menschen, für die ist es schwer, sich hinzusetzen und sofort still zu sein. Weil wir halt oft so mental fixiert sind. Und ich finde es schön. Also ich habe da jetzt nicht so eine Bewertung drin, dass es im Advaita oder im Satsang nicht dazu gehört. Ja, also ich finde, alles, was hilft, um wirklich ganz sich im Moment wahrzunehmen, hat da auch Platz.
Ja, es gibt ja auch Lehrer, auch Satsang-Lehrer oder Lehrerinnen, die bieten in ihren Retreats Meditation mit Bewegung an nach ja. Osho, also Kundalini oder dynamische Morgens und so. Und da berichten viele Menschen, dass sie das hilfreich fanden oder finden. Ne?
Ja, absolut. Hat mich auch viele Jahre begleitet, so auf meiner eigenen Entdeckungsreise. Ja. Naja, und das ist ja auch das, also wenn wir frei sein wollen, ja, dann bedeutet das ja nicht nur im Geist die Idee zu haben, ach, ich bin ja gar nicht der Körper. Ja, also diese Erkenntnis, was wir jenseits von dem sind, was wir im Alltag oft als Identifikation erfahren, ja, das kann man ja nur erforschen. Das reicht nicht, wenn man sich das einredet oder wenn man das hört oder liest. Ja, und was bedeutet das wirklich? Ja, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht die Gedanken, ich bin nicht die Gefühle. Also das zu erforschen, führt uns zur Erkenntnis, nicht wenn wir das nachplappern.
Und was ist das, was wir sind, jenseits der Gedanken?
Also ganz zunächst einmal ist es ja so, dass wir uns aufgrund dessen, dass wir uns ein Leben lang in diesem Körper befinden, und das ja auch suggeriert bekommen, was uns dann prägt, eben wirklich uns sehr stark damit identifizieren. Wir nehmen uns als ein Ich wahr hier im Körper, ja, und dann gibt es die Menschen, die sich sehr stark über die Gedanken wahrnehmen und identifizieren, andere mehr mit dem Körper und wieder andere mehr mit den Gefühlen. Ja, das ist nicht bei jedem gleich. Aber oft ist es so eine Anhaftung an etwas, womit wir uns dann identifizieren und glauben, wir sind dieser Mensch, der immer traurig ist. Wir sind dieser Mensch, der intellektuell die Welt verstehen will. Ja, wir sind dieser Mensch mit diesem kaputten Fuß, der gerade da ist. Ja, so. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit nach innen richten, jenseits der Projektion von dem, was wir auch als Interaktion erleben, ja, dann tauchen in uns verschiedene Wahrnehmungen auf. Ja, entweder wird uns dieses Gedankenkarussell erst einmal bewusst oder vielleicht auch unterdrückte Emotionen, Blockaden im Körper, vielleicht auch Betäubung, ja, was auch immer. Das ist in jedem Menschen ein bisschen anders. Ja, und das ist spätestens der Moment, wo wir normalerweise denken, das ist etwas, das gehört zu uns, das ist das, was wir eben sind. Ja. Und wenn wir tiefer forschen und präsent bleiben mit der Aufmerksamkeit tatsächlich bei uns, dann merken wir, dass es etwas gibt, was größer ist als das. Ja, also normalerweise hört die Wahrnehmung irgendwo auf bei dem, dass wir versuchen, uns als angenehm wahrzunehmen, und dann versuchen wir, bestimmte Gefühle nicht zu haben, bestimmte Körperempfindungen nicht, bestimmte Gedanken nicht. So, und Buddha hat es schon gesagt, also das menschliche Leiden ist eigentlich so in drei Kategorien eingeteilt. Also wir sind ständig damit beschäftigt, was haben zu wollen, also hinter irgendwas herzurennen, also Begierde, ja, Lust, die Zwänge, oder was weghaben zu wollen, das heißt so im Widerstand mit etwas zu sein, oder wir betäuben uns, was man eben auch Verblendung oder Unwissenheit nennt. So, und das ist etwas, das steuert uns automatisch. Und wenn wir innehalten und das nicht mehr machen, also nicht vor etwas weglaufen, hinter etwas herrennen oder uns betäuben, ja, mit Dumpfheit, Trägheit, Ablenkung, Drogen, was auch immer, ja, uns irgendwie immer zuschütten mit etwas, dann wird uns erstmal bewusst, was überhaupt erst einmal innerhalb von uns stattfindet. So, ja, und das ist das, was wir in der Regel meistens schon vermeiden wollen, gerade vor allem das, was unser Geist als unangenehm oder schmerzhaft oder überwältigend empfindet. So, die Freiheit und das, was wir wirklich sind und das, was tiefer liegt, das können wir entdecken, wenn wir eben nicht mehr in diesen Ablenkungsstrategien bleiben. Ja, also wie gesagt, weder weglaufen noch hinterherrennen, also nicht unseren Begierden so folgen, so um die Löcher zu stopfen, auch nicht im Widerstand in der Projektion sein mit Menschen, ja, sondern wenn wir halt merken, da löst irgendetwas, eine Situation, etwas in uns aus, dass wir wirklich hier bleiben können. Ja, und das ist schwierig für die meisten Menschen. Also dieses Präsentsein, das ist ja das, wo auch alle spirituellen Lehrer von sprechen. Also dieses im Hier und Jetzt sein, gegenwärtig sein, im Gewahrsein sein, Bewusstsein. Das ist das, was so das Wichtigste ist, um auch das zu erforschen, was frei ist in uns. Weil das, was wir wirklich sind, ist Freiheit. Also wir sind freies Bewusstsein. Ja, ohne diese ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, ohne diese ganzen Gefühle, Körperempfindungen oder Gedanken. Und wenn wir diesen Platz in uns finden, wo es still ist, dann entdecken wir gleichzeitig, worin dann Gedanken und Gefühle auftauchen. Ja, und das heißt nicht, dass die weg müssen, ja, sondern dass wir aus der Identifikation rauskommen. Weil wenn man jetzt etwas ganz stark spürt und nichts anderes spürt, dann glaubt man, oh, ich bin diese Panikattacke. Aber wenn wir diesen stillen Platz in uns gefunden haben, der frei ist und der unveränderlich ist und vor allen Dingen einer, der immer da ist, ja, während ja Gefühle, Gedanken, Empfindungen wechseln, die kommen und gehen, die verändern sich permanent, so gibt es in uns etwas, was bleibt. Und so Achtsamkeitsmeditationen, aber auch Körper Meditationen, ja, können uns helfen, zunächst einmal Energie ins Fließen zu bringen, den Körper wieder einfach mehr so in Fluss zu bringen. Und dann ist es leichter, auch den Geist zur Ruhe zu bringen, ja, sich wahrzunehmen, Gefühle wahrzunehmen, die man vielleicht sonst deckelt. Ja, und wenn es uns gelingt, wirklich bewusst zu bleiben, dann merken wir auch, dass das nicht alles ist, was wir wahrnehmen können. Sondern dass darunter einfach etwas ist, ja, was total friedlich ist. Und ja, Osho hat immer gesagt, Zeuge, Beobachter. Ja, also man könnte aber auch sagen, es ist einfach so ein unendlicher Raum von Bewusstheit, in dem all das, was uns Menschen ausmacht, auftaucht.
Wenn dieses freie Bewusstsein einfach wahrnimmt, dann ist das einfach nur Wahrnehmung ohne Bewertung.
Genau, weil die Bewertung kommt natürlich hier aus unserem Verstand, ja, und die kann ja da drin auftauchen, aber anstatt uns damit wie gewohnt zu identifizieren und dann eben in dieser Polarität drin zu bleiben, dass wir das eine haben und das andere weghaben wollen, dass das eine schön ist und das andere schlecht, ja, oder gut und böse und was es da alles gibt, können wir in diesem Zeugenbewusstsein oder in diesem reinen Bewusstsein einfach sehen, dass das auftaucht. Und wenn Bewertung auftaucht, dann wissen wir, naja gut, das ist ein Teil von unserer Struktur, wie wir es gewohnt sind, wie es sich entwickelt hat. Aber man hört auf, das so ernst zu nehmen, dran zu glauben, ja, und sich darin leidvoll zu verstricken.
Es gibt ja auch Bewertung ohne Verstrickung. Also ich meine zum Beispiel, ich bewerte dieses Nahrungsmittel möchte ich nicht und dieses schon oder mit dem Mensch habe ich gern was zu tun und mit dem nicht so gerne. Ist ja auch was natürlich Menschliches, ne? Oder?
Ja, selbstverständlich. Und da würde ich zum Beispiel sagen, das sind ja einfach Definitionssachen, diese Wörter. Also ich finde, das eine sind Vorlieben, ja, also was man gerne mag und was nicht. Zum Beispiel, ja, oder auch die Energie, die zwischen Menschen fließt oder nicht, das muss ja nicht unbedingt bewertend sein. Oder vielleicht ist so ein anderes Wort, was wir ja tendenziell eher machen, ist so urteilen. Ja? Also ich finde, unterscheiden ist ganz natürlich und Vorlieben sind auch ganz natürlich. Ja, auch unterscheiden, was ist jetzt wahrhaftig und was ist einfach, sag ich mal, die Rolle, die wir spielen, die Identifikation, die wir haben, ja, oder einfach, sag ich mal, so das, was sich aus unserem Verstand so alles zusammenbraut. Und Vorlieben und Unterscheiden ist für mich auch was sehr Wertfreies, dass man trotzdem sagen kann, so ja und so nicht. Und urteilen oder verurteilen ist dann eher das, was so aus der Ego-Dynamik kommt und was eher auch Trend ist und natürlich auch dann die Kämpfe und die Diskussionen mit anderen Menschen ausmacht.
Also so im praktischen Beispiel, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, mit dem Menschen möchte ich jetzt eigentlich nicht so viel zu tun haben, wenn dann ein Urteil darüber kommt, ja, das sollte aber nicht so sein, ich sollte offen für alle sein oder so. Das ist dann ein Urteil, ne? Und die Bewertung an sich, die ist einfach natürlich.
Ja, also dieses, ich sollte anders sein, als ich bin, also das ist genau einfach ein sich selbst verurteilen, ja sogar. Ja, und das ist ja, wir haben das ja, entweder richten wir das oft gegen uns selber oder gegen andere. Ja, so, es sollte anders sein. Ja, und so in diesem Zeugenbewusstsein können wir feststellen, dass wir alles Individuen sind mit unterschiedlichen Vorlieben. Aber also ohne Wertung bedeutet dann eben genau, dass es auch okay ist, so wie es ist. Ja, da muss man auch noch nicht mal sich rechtfertigen oder irgendwelche Geschichten oder Überbauten drumherum bauen. Ja, ich sollte anders sein. Ich meine, dieses ich sollte und ich müsste, das wissen wir ja, dass das nie der Wahrheit entspringt. Sondern entweder unserem inneren Kritiker oder dem äußeren. Und meistens ist es so, dass wir das früher mal gehört haben, dass wir irgendwie in so ein bestimmtes Schema passen sollten und dass es irgendwann unsere eigenen Stimmen geworden sind. Ja, aber wenn ich höre, ich sollte oder ich müsste, dann ist es gut, eigentlich mal innezuhalten und zu schauen, was soll und muss ich eigentlich wirklich. Ja, weil oft entspringt das nicht der eigenen Wahrheit, ich würde sogar sagen, nie. Ja, sondern irgendwie einem inneren Zwang, einer Vorstellung, wie man sein muss. Ne? Zum Beispiel, du hast gerade gesagt, ich sollte offen für alle sein, ist ja vielleicht auch nur eine spirituelle Idee, oder?
Genau.
Ne? Also zumindest, wenn man erleuchtet ist, dann muss man das, ne? Oder?
Nö, ich finde es natürlich, dass man nicht für alle offen ist oder dass man eben ja schon entscheidet oder mehr entweder Anziehung empfindet oder eben auch Ablehnung oder einfach neutral oder interessiert mich nicht, finde ich alles so normal, ja.
Genau, und das ist der Unterschied, weil so aus Konzepten heraus sagt man, ich sollte offen für alle sein, weil als spiritueller Mensch oder als erwachter Mensch oder jetzt vor so einer Kamera, ne, da muss man Vorbild sein. Und man könnte aber auch sagen, was so in Wirklichkeit entsteht, alles aus dem Impuls. Und dann ist es mal so und mal so. Und mal ist Offenheit da, mal ist Rückzug da, mal ist ein Ja da, mal ist ein Nein da. Und da gibt es eben kein Besser oder Schlechter, sondern das ist immer einfach das, was ist. Das, was gerade aus dem Impuls heraus auftaucht. Ja, und wenn wir uns so begegnen, dann ist das, okay, wenn du das so machst, wenn Parama das so macht, wenn das hier so ist. Ja, weil es ist nur ein Film, eine Illusion, dass wir das dann gegen uns richten oder gegen andere richten. Ja, diese Geschichte drumherum, der ist ja überhaupt nicht offen. Ja, das ist sowas, wo einfach ein Film läuft. Aber ein einfaches Ja oder ein einfaches Nein ist absolut gleichwertig. Ja, und das ist Freiheit, weißt du? Nicht auf eine bestimmte Art und Weise sein zu müssen, sondern aus dem Impuls heraus, das Ja und Nein ist beides okay. Immer und für jeden.
Wie ist es mit so einem diffusen Gefühl vielleicht von, ah, das ist aber irgendwie unbequem oder nicht so schön oder fühlt sich nicht so gut an? Woher weiß ich, ist das authentisch oder kommt das aus irgendeiner Konditionierung oder passiert das bei mir, weil ich bei mir irgendwas nicht an die Oberfläche lassen will? Oder ja, wie kann man das unterscheiden?
Also wenn du sagst, ah, das ist unbequem, magst du vielleicht das ein bisschen deutlicher sagen, was für ein Beispiel?
Also ja, konkretes Beispiel weiß ich gerade nicht, aber dass man einfach zum Beispiel auf was eingeht und dann nachher merkt man, fühlt sich aber doch ein bisschen komisch an, oder?
Ach, okay. Zum Beispiel erst Ja sagen und eigentlich hinterher merken, nee, Nein wäre richtig gewesen oder umgekehrt.
Ja, oder ich bin mir eigentlich gar nicht sicher, ob Ja schon richtig war oder ob Nein richtig war. Einfach so, ja, das ist ein ungutes Gefühl, nicht direkt ungutes, aber vielleicht ein unsicheres Gefühl bleibt, oder?
Ich finde, das ist Indiz genug. Ja, also sobald irgendwie etwas sich nicht wohlfühlt, also ich weiß jetzt, was du mit nicht bequem meinst, ne? Also es kann ja sein, dass wir irgendwie auf einmal merken, so es zieht sich in unserem Körper zusammen, weil wir eine Entscheidung getroffen haben und merken auf einmal so Widerstand, ja, oder wir kriegen irgendwie Bauchschmerzen. Also das war bei mir früher zum Beispiel oft so, dass ich nicht sofort vom Kopf her wusste, was richtig und falsch ist, oder eine Entscheidung getroffen habe und merkte irgendwie im Bauch später, nee, das stimmte so nicht. Ja, und Osho hat immer gesagt, der Kopf, der denkt, das Herz, das fühlt und der Bauch, der isst. Also nicht isst von Essen, sondern vom Wissen. Und es ist eine gute Idee, wenn wir unserem Bauchgefühl trauen, weil die Intuition, ja, das ist oft eine viel unmittelbarere Wahrnehmung als das, was unsere Gedanken sind oder was so eine Reaktion ist, die vielleicht so ganz automatisch zwanghaft erfolgt. Ja, also es gibt viele Menschen zum Beispiel, die nicht sofort wissen, was sie brauchen, wie es ihnen geht. Ja, also so das Thema Grenzen verloren zu haben, sich selber verloren zu haben. Ja, sich eher im Außen zu orientieren, anderen alles recht machen zu wollen. Das kennen ja viele Menschen und dann sagen sie vielleicht irgendwie Ja und merken, aber eigentlich fühlt es sich nicht richtig an. Und entweder sind sie es gewohnt, Ja zu sagen, ja, oder sie machen sich überhaupt nicht mehr die Mühe, einen Moment innezuhalten, zu spüren, was wahr ist. Und das unterscheiden kann man eigentlich nur, indem man sich auch mal einen Moment Zeit nimmt und wir müssen ja nicht aus der Pistole geschossen immer gleich eine Entscheidung treffen. Ja, so wie du auch gerade gefragt hast mit dem Reisen, sage ich zu allem Ja. Also das entwickelt sich im Kontakt. Keine Ahnung.
Durch Hinspüren.
Ja, genau, also die Dinge auch wirken zu lassen. Ja. Und gerade wenn wir uns nach Wahrheit sehen, nach Freiheit sehen, dann ist es so wichtig, dass wir wirklich so die Rückverbindung zu uns selber finden. Ja, eben uns immer wieder bewusst machen, wann passiert das, dass ich viel zu schnell vielleicht um Konflikte zu vermeiden oder weil ich es eben tatsächlich nicht mehr gelernt habe wahrzunehmen, im Außen viel zu schnell irgendwas sage. Vielleicht auch, weil ich spüre, der andere hätte das jetzt gerne so. Ja. Und dann zu sagen, Augenblick, ja, oder ich weiß gerade nicht, können wir in einer halben Stunde nochmal sprechen. Warum nicht?
Und notfalls auch konsequent sein und eine Zusage wieder zurückzunehmen.
Ja, wenn das passiert ist und es fühlt sich dann eine kurze Zeit später nicht richtig an, dann zu sagen, du, tut mir leid, passt gerade doch nicht, oder... Man muss auch noch nicht mal sagen, tut mir leid. Also man kann auch einfach sagen, ich spüre gerade, dass es doch nicht stimmt. Und also in dem Zusammenhang ist es gut, wenn wir immer auch bei uns bleiben. Ja, also die meisten Konflikte entstehen eigentlich dadurch, dass wir sagen, du bist das, deswegen will ich nicht. Aber wenn wir einfach sagen, also ich spüre für mich so, das stimmt nicht, dann fühlt sich ja jemand anderes auch nicht angegriffen. Ja, also diese Kämpfe zwischen Menschen, also alles, was wir so in unseren leidvollen Ego-Strukturen erleben, das passiert ja eigentlich nur, weil wir ständig in der Projektion nach außen sind. Ja, dann ist der andere schuld daran, wie es einem geht, oder man meint, man steht da unter dem Pantoffel, man wäre abhängig oder was auch immer. Aber dieses so für sich einstehen und sagen, weißt du, ich spüre hier, dass das nicht stimmt, lässt so ein bisschen diesen Raum zwischen den Menschen. Ja, dann fühlt der andere sich nicht gleich angegriffen oder schuldig, ja, sondern dann ist es zumindest leichter, einfach es dann da auch zu lassen und zu sagen, okay, ne, während man sonst vielleicht gleich einen Film fällt, das liegt jetzt an mir und ja, ich habe was nicht richtig gemacht und ja. Schon geht das Drama los.
Ja, es kann sein, dass es eben genau in die Muster dieses Menschen dann passt. Ne? Dann
Das ist sogar höchstwahrscheinlich so. Das gehört zu diesem kosmischen Spiel dazu, ja.
Das heißt, das kosmische Spiel besteht darin, dass das Leben einem immer wieder die Stellen, die, sag ich jetzt mal, die wunden Stellen präsentiert, ne?
Ja. Und es ist einfach für uns alle, also gerade als vielleicht sich auf Wahrheit und Freiheit ausrichtende Menschen, ist es einfach wunderbar, wenn wir das auch immer ganz ehrlich beobachten in uns selber, ob da ein blinder Fleck ist. Weil wir erleben es ja immer, wenn irgendwas wirklich in Resonanz geht. Ja, wenn es innerlich still bleibt, wirklich still, ehrlich still, ja, dann kann man sagen, okay, das ist jetzt, was gerade hier passiert, in Freiheit, in Wahrheit. Aber wenn ich merke, so, du sagst irgendwas und da passiert in mir was, dann bringt das überhaupt nichts, wenn ich dann sage, Deva, sieh du, was du bist ja blöd. Ja, sondern wenn ich einfach spüre, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Ja.
Du hast vorhin den Begriff Geist gebraucht. Ja, aber das eigentlich gibt es ja keinen Geist. Es gibt ja eigentlich nur momentan Gedanken. Ne? Also ich meine, wenn man darüber redet, kann man dazu Geist sagen. Aber ja, oder wie verstehst du den Begriff?
Naja, weißt du, wenn wir das alles suchen, finden wir nichts davon. Wir finden den Verstand nicht, wir finden den Geist nicht, wir finden das Bewusstsein nicht, wir finden auch die Gedanken nicht. Ja, weil das alles letztlich eine Form von Energie ist und diese unterschiedliche Konzentration von Energie oder dieses Gesamtpaket, in dem Gedanken auftauchen, ist das halt, was wir Geist nennen. Ja, aber selbstverständlich ist das nur ein Hinweis auf etwas. Ja. Ne, auch Gedanken, eigentlich ist das alles ja nur Energie. Ne, mentale Energie, Empfindungsenergie, Emotionsenergie, also das Wort Emotion heißt ja auch, ne, Energy in Motion, also Energie in Bewegung. Ich nehme auch alles nur als Energie wahr. Ja, deswegen halte ich mich nicht so an Begrifflichkeiten fest, aber dennoch, so fürs Verständnis ist es manchmal leichter, wenn man die benutzt.
Etwas oder nicht etwas, ne, weil im Grunde ist es ja nichts. Also.
Ja. Ja, weißt du, und genau das ist das dann. Es ist ja auch so, dass wir im Advaita in der Non-Dualität eigentlich eine ganz klare Botschaft haben, ja, dass all das, was auftaucht, Phänomene sind, dass das Illusion ist, dass hier dann niemand ist. Aber es kommt ja in fast jedem Satz dann vor, dass ich eigentlich darauf hinweise, weißt du, ob egal, ob jemand oder niemand. Also der Geist oder diese Gedanken versuchen tatsächlich immer dann, sich daran festzuhalten. Und dann gibt es dann halt von den Erwachten so die Identifikation damit, hier ist niemand. Und die anderen haben den Eindruck, da ist jemand. Aber es ist ja beides eigentlich nur ein Spiel im Geist. Ja, also könnte sagen, dieses göttliche Spiel, dieses Spiel des Bewusstseins spielt immer jemand oder niemand, aber in Wirklichkeit, weißt du, sind das ja beides nur Begrifflichkeiten in der Unterscheidung und beides ist nicht wahr. Also hier ist sowohl niemand als auch jemand und weißt du, in diesem stillen, bewussten, in diesem Zeugenbewusstsein ist es weder noch, ja, da ist einfach nur Stille, da tauchen diese Worte ja gar nicht auf. Und ich vermeide das, merke ich. Also dieses Sagen, das ist alles Illusion, hier ist niemand. Weil das bringt die Leute irgendwie durcheinander. Oder sie plappern das einfach nach und dann, obwohl man ja überall sieht, dass da was ist, wird dann immer gesagt, hier ist niemand. Ja, und erst wenn man wirklich erkannt hat, was das ist, dann weiß man, wie es gemeint ist. Ja, und dann gibt es diese Diskussionen und Fragen sowieso nicht mehr.
Ja, und dann gibt es ja auch Lehrer, die sagen, da ist überhaupt keine Identifikation mehr. Und andere sagen, nee, völlig ohne Identifikation mit dem Körper könnte überhaupt kein Leben stattfinden. Wo willst du dich da einordnen?
Die Wirklichkeit ist erkannt als, also wenn man jetzt in der Advaita-Sprache bleibt, als das Absolute und eben als das, das Alles, was eben gleichzeitig das Nichts ist. Also das ist schon die Wirklichkeit. Ich weiß nicht, ich habe da weder eine Identifikation noch eine Nicht-Identifikation. Das ist auch beides weggefallen. Aber ich kenne zum Beispiel diese Phase so nach dem Aufwachen, wo das Nichts bevorzugt wurde. Ja, also ich konnte mit der Welt nicht mehr viel anfangen. Ich habe hier nur gesessen in diesem tiefen Strömen von Energie, die aus dieser Stille ausgestiegen ist. Und man könnte jetzt sagen, das war eine Identifikation mit dem Nichts. Nicht wirklich bewusst, sondern also ich wusste nicht mehr, was ich mit dem Rest der Geschichte anfangen sollte. So, und mittlerweile sind 4 Jahre vergangen und ich sag mal so, die Welt ist zurückgekommen. So wie es im Zen-Buddhismus auch so diese Geschichte mit den 11 Ochsenbildern ist, ne? Also mit vor der Erleuchtung und währenddessen und danach. Und das letzte Bild heißt zurück auf den Marktplatz. Ja, und dieses zurück auf den Marktplatz heißt auch eben in der Welt zu sein. So. Und jetzt ist eigentlich alles gleichzeitig da. Weißt du, diese Stille und ich merke so, dass was dann so als erstes überhaupt Wahrnehmbares daran auftaucht, ist wirklich so eine köstliche Stille und Glückseligkeit, die ja schon eine Wahrnehmung ist. Aber da gibt es einfach keine Identifikation mit, weil auch erkannt wurde, dass dieses Festhalten von etwas, nämlich zu sagen, ich bin jetzt nur diese Glückseligkeit, das funktioniert nicht. Weil all die Dinge, die auftauchen und sag ich mal, kommen und gehen, ja, ist Teil der Phänomene, Teil der Erscheinungen. Und das, was so immer bleibt, unveränderlich und still, das ist formlos und das kann man auch nicht wahrnehmen, aber es ist trotzdem hier im Untergrund immer da. So, und jetzt kann ich aber nicht sagen, ich bin nur dieser Untergrund, sondern letztlich gibt es keine Trennung. Ja? Und sobald wir uns identifizieren mit einem Teil, entweder mit dem Nichts oder mit der Welt, ja, ist es noch eben noch erst die halbe Miete. Es gab mal so einen chinesischen Weisen, der hat gesagt, gib Obacht, wenn du dich mit einer Hälfte des Paares identifizierst. Ja. Und das passiert schnell. Ne? Also erst einmal, wenn wir in der Identifikation mit der Welt sind, mit unserem Körper, in unseren Beziehungen, mit den materiellen Dingen, dann ist das so die eine Hälfte der Medaille. Und dann machen wir vielleicht eine tiefe Erwachenserfahrung, eine Nichterfahrung, wo das einfach mal alles verschwindet, ein Satori, wie immer man das auch nennt. Weißt du, und man erfährt einfach so eine Unendlichkeit, wo sich das alles auflöst. Ja. Und das ist natürlich etwas, da ist dieser Frieden und viele Menschen wollen dann einfach die Welt nicht mehr zurückhaben. Und wie gesagt, so eine Zeit lang gehörte ich da auch zu. Obwohl das keine bewusste Entscheidung war, das war einfach so ein tiefes, ich sage immer, Baden in diesem göttlichen Planschwasser, dass da ein Teil eben auch ja, einfach außen vor geblieben ist. So, und das hat sich aber nicht halten lassen. Und jetzt lebe ich eher so nach diesem Spruch, in dieser Welt aber nicht von ihr. Ja? Das heißt, es gibt keine Identifikation mit der Welt, aber auch nicht von dem, was jenseits der Welt ist. Es gibt nur das eine, weißt du? Also die Phänomene finden in diesem Absoluten statt. Ja, und das eine geht nicht ohne das andere. Also, ja. Insofern könnte man sagen, es gibt eine Nicht-Identifikation mit der Identifikation. Also es ist auch beides aufgelöst.
Aber das ist auch wiederum kein Konzept, das kann für jeden anders sein.
Ja, das liegt natürlich so ein bisschen an dem, was erfahren wird oder entdeckt wird. Ja? Ganz klar. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, sie sind nicht mit nichts mehr identifiziert, aber man merkt dann einfach, dass sie sich mit dem Nichts identifizieren. Ja, und dann alles abweisen. Ja, aber das kann man, also wie gesagt, so indem wir uns selbst entdecken, können wir diese Unterschiede auch wahrnehmen, wobei es, wie du schon sagst, individuell ist und da muss man ja auch jetzt nicht unbedingt drüber werten, sondern ja, sind ja auch alles Erfahrungen, die gemacht werden. Mehr ist es ja nicht.
Ja, und es kann sich auch alles wieder ändern, ne?
Also sagen wir es mal so, hier wurde entdeckt, dass es etwas gibt, was sich nicht ändert. Ja? Also es gibt das, was Ramana Maharshi als das Selbst bezeichnet hat, das ist unveränderlich. Ja, und das ist aber eben genau dieses Mysterium, wo man ja nicht sagen kann, das fühlt sich so an oder so, oder es ist immer so, dass es so wahrgenommen wird, sondern es ist jenseits von Wahrnehmung. Ja, also ich würde sagen, das Selbst, also das, was sich nicht verändert, unsere Essenz, weißt du, das kann man nicht wahrnehmen, das kann man nur sein. Also das, was wir wirklich sind, das ist jenseits von unserem Sinn. Also wir können es nicht hören, riechen, schmecken, sehen. Ja, und das, was wir hören, riechen, schmecken, sehen können, das sind halt die Körperwahrnehmungen. Und die sind veränderlich. Klar. Ja, aber das darunter liegende oder größere, könnte man sagen, das ist ja nicht unbedingt tiefer nur, sondern das, was alles,
ja, alles
umfasst, ja. Genau, das ist unveränderlich. Es ist auch keine Energie, also es gibt ja im indischen Kontext so dieses Mantra auch, oder auch diese Aussage Sat, Chit, Ananda, also Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit. Und das Bewusstsein, das ist die Energie, die uns wahrnehmen lässt. Und die Glückseligkeit ist das, was da drin auftaucht. Aber dieses Sein, das ist keine Energie, die jetzt in Bewegung ist. Sondern das Sein ist das, in dem das alles auftaucht.
Und das Sein kann einem bewusster werden, indem man bewusst spürt das Sein, also irgendwie auch die Aufmerksamkeit auf das Sein ohne Inhalte ausrichtet?
Ja, also ich weiß nicht, ob man sich darauf... Ja doch, man kann sich darauf ausrichten. Also wir werden heute Abend, das ist auch eine gute Idee, weil im Satsang mache ich ja manchmal verschiedene Meditationen. Entweder, dass man so das Atmen an sich beobachtet oder dass man auch im Geist einfach sagt, ich bin, und so beim Ausatmen so in dieses Bin wirklich so hineinsinkt. Also da, sag ich mal, ist so die Ausrichtung, weil mit dem tiefen Ausatmen und dem Bin kommen wir in eine Wahrnehmung, so, wo es wirklich so, wo es immer tiefer in uns selbst hineinfällt. Ich sag es, weil das ist so die Wahrnehmung, ja, so jenseits des Verstandes. Ja, und das kann man mit diesem Bin, also ich bin, erfahren. Oder indem man zum Beispiel die Aufmerksamkeit beim Atem hält und nach dem Ausatmen, und das machen wir heute Abend, glaube ich, also das merke ich, das ist eine gute Idee, dass man sich auf diese Lücke konzentriert, also so in diesem leeren Raum, bevor das Einatmen passiert. Das sind Hilfsmittel. Weil es gibt so einen Moment, weißt du, wenn wir ganz bewusst ausatmen, Moment, wo einfach nichts ist, bevor der Körper einen Impuls bekommt, wieder einzuatmen. Ja? So, und wenn wir uns da zum Beispiel drauf ausrichten, und das ist eine ganz alte Meditationstechnik, die die Buddhisten auch verwenden, ja, dann ist die Aufmerksamkeit eben bei dieser Lücke, die gleichzeitig dieser leere Raum ist, zwischen diesem Ausatmen und wieder Einatmen. Ja, und also es gibt hier keine Versprechen, da ist das, sondern es gibt einen Geschmack davon. Ja, wie sich das dann letztlich offenbart, das liegt nicht in unserer Hand. Das kann man nicht kontrolliert herbeiführen, sondern das offenbart sich einfach aus diesem Nichts heraus. Aber dennoch ist es zum einen sehr, sehr wohltuend, weil der Geist zur Ruhe kommt, weil wenn die Aufmerksamkeit hier oben ist oder sowas, dann ist aber auch die Energie da. Und dann ist das in der Regel sehr anstrengend. Ja, so, weil die meisten Menschen merken ja auch, dass sie einfach sehr voll sind im Kopf und dass sie einfach nicht mehr wirklich zur Ruhe kommen. Und wenn wir diese Meditation als Beispiel, ne, also wie gesagt, das ist kein Zaubermittel, wenn wir die machen und so in diesem stillen Raum, bevor das Atmen passiert, das Einatmen passiert, verweilen, dann kommt der Geist automatisch zur Ruhe, ganz einfach, weil die Aufmerksamkeit mehr beim Ausatmen ist, also mehr in unserer Tiefe. Ja, und weil das Ausatmen, die Aufmerksamkeit dort ist, ist dann auch die Energie dort und dann nicht mehr im Kopf. Ja, das ist eigentlich sogar sehr einfach.
Auf deiner Homepage finden sich tibetische Weisheiten, aber auch also Zen-Zitate oder Zitate von Osho. Gibt es irgendeine spirituelle Tradition, der du dich am nächsten fühlst, oder sind das mehrere?
Also das eine ist in allem erkannt worden. Ja, also wie du ja weißt, hatte ich keine Tradition, keinen Lehrer, keine Lehre, kein Wissen. Und als es sich auf einmal so stark gezeigt hat, sich offenbart hat, da gab es dann so nach einer Weile zum einen aus dem Inneren heraus ein Wissen, was von ganz alleine hochgespült wurde. Und das war interessanterweise die Bibel, genauso wie die Bhagavad Gita, die Veden, die Upanishaden. Also ich kannte das nicht wirklich alles. Ich war kein religiöser Mensch, aber ich habe auf einmal alles verstanden. Und ich habe dann später, eine ganze Zeit lang, war Lesen nicht mehr so das, was irgendwie von Interesse war, weil das einfach hier, weil da sehr viel passiert ist. Aber nach einer Zeit habe ich wieder angefangen zu lesen und habe gemerkt, die christlichen Mystiker, also der Johannes vom Kreuz, die Teresa von Avila, also es gibt viele, die Marguerite Poret, die also sogar auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, weil sie den Erleuchtungsgeist entdeckt hat in sich. Die sprechen alle von dem. Ja, und die Buddhisten sprechen von dem. Und selbst im Advaita, wo es einfach keinen Gott gibt, sondern das Nichts oder das, einfach nur das, ist alles das Gleiche. Ja, und ich merke so, dass wenn es aus dieser tiefen Wirklichkeit kommt, die Worte, dass das dann egal ist, aus welcher Tradition. Ja, die sind alle ein tiefer Hinweis auf das eine. Und die Vielfalt zeigt sich dann eben in den unterschiedlichen Lehren und Traditionen. Aber der Ursprung, die Quelle, ist alles das eine.
Und trotzdem sprechen verschiedene Menschen verschiedene Traditionen mehr oder weniger an oder gar nicht.
Ja, manchmal ist es ja so, dass Menschen auch aus einer Tradition kommen, dass sie ja zum Beispiel einen Meister hatten, eine Traditionslinie, einen Übungsweg gegangen sind. Ja, aus dem Yoga, dann ist es oft so der hinduistische Weg. Ja, oder der Meditationsweg ist oft ein buddhistischer. Aber wie auch immer. Ja, und manchmal ist es so, dass es einfach die Aussprache, also der Ausdruck ist, der vielleicht einer Vorliebe entspricht. Aber letztlich ist es so, was so, dass es wirklich, also hier ist es wirklich, es ist immer das Gleiche, von dem ich spreche, also auch aus diesem tiefen Selbst, aus diesem tiefen Sein, wo das Jemand und das Niemand aufhört. Ja, da hören natürlich auch die Traditionen auf. Ja, also es gibt nur diese eine Quelle, dieser eine Urgrund. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo der Willige Jäger von spricht, von dem Urgrund, ne? Also aus der christlichen Tradition. Ja, die Wolke des Nichtwissens. Also ich habe dann da mal auch ein Wochenende verbracht und habe gemerkt, ich war wie gesagt früher nicht christlich oder so, aber ja, hey, ist genau das. Kein Unterschied. Ja. Die Unterschiede sind dann in der Form, also in der Form des Menschen, der das vielleicht teilt, oder in dem Ausdruck der Worte. Also im Mittelalter zum Beispiel war die Sprache ja auch sehr anders. Ja, und viele Menschen studieren die christliche Mystik, und hier hat sie sich einfach als das eine offenbart.
Ja. Also es heißt, aus der Stille oder Leere oder Nicht-Identifikation kann jede Tradition beleuchtet werden und die Wahrheit darin verstanden werden. Oder die lässt sich einfach verstehen auf einmal.
Ja, und zwar eben nicht mehr hier, sondern also... Ich merke jedes Mal, weißt du, wenn ich so ein Buch, was aus der wirklich tiefen Essenz geschrieben ist, wenn ich da was drin lese, ne, dann gibt es einfach sofort so ein Verschmelzen mit diesen Worten. Also das ist nicht nur ein Verstehen, sondern ein ganz tiefes Erkennen als das. Ja, und ein Sein. Also ein Sein im Ausdruck, was sich dann in der Schrift zeigt oder im Wort.
Aber ich denke, es muss auch eine bestimmte Resonanz dazu kommen. Ne? Also, weil ich kenne es zum Beispiel, dass unterschiedliche Lehrer, die ich alle als authentisch empfinde, aber wieder zu bestimmten Menschen oder Schriften oder Lehren ganz unterschiedliches Verhältnis haben oder eben als wahr oder weniger wahr oder authentisch oder nicht authentisch das einordnen. Ne?
Tja.
Du triffst ja auch bei bestimmten Gelegenheiten andere spirituelle Lehrer, bei den Satsang-Festivals zum Beispiel. Wie ist das für dich? Nimmst du die so wie alle anderen Menschen wahr, mit Vorlieben und weniger Vorlieben? Oder spürst du direkt die Lehre in diesen Menschen? Lehre in 2E?
Die spüre ich in jedem Menschen. Also ungeachtet dessen, wie er als Person auftritt. Ja, und die Rolle des Lehrers oder auf welchem Stuhl man gerade sitzt oder also die Wahrnehmung ist grundsätzlich das eine. Und darin erscheint die Vielfalt und da gibt es natürlich schon die unterschiedliche Wahrnehmung, dass ich schon merken kann, ob jemand einfach sehr aus dem Verstand zum Beispiel spricht oder eben aus dieser tieferen Quelle. Das ist natürlich wahrnehmbar. Aber wenn mich jetzt nicht direkt jemand was fragt, also ich mache da nichts mit, ja. Weißt du, das eine ist, also ich meine, warum auf was schauen, was jetzt unterschiedlich ist, ne? Das ist so, wenn jemand mich in einer Begegnung nach etwas fragt, ja, und was rausfinden möchte, dann kann man so die Unterschiede beleuchten. Aber ansonsten, wie gesagt, also man könnte nicht nur sagen, ich sehe in allen die Leere, was ich sehe, also gleichzeitig eben dieses göttliche Strahlen in jedem, das Alles und das Nichts, weißt du, aber diese Bewertungen kommen immer nur aus dem Verstand, ja, was da jetzt genau zu sehen ist. Ne, wenn wir so als Lehrer in der Funktion, in dieser Rolle oder so wie wir dann in dem Moment eingeladen werden kommen, ist das eigentlich ja auch kein großer Unterschied mehr, weil wir dann einen Tag im Publikum sitzen und den nächsten Tag eben vorne auf dem Stuhl. Ja. Ich habe schon den Eindruck, dass das also, dass wir uns auch da nicht so wichtig nehmen, dass wir da unterscheiden müssen. Ja. Also man sagt ja zum Beispiel, das finde ich auch gut, diesen Spruch, also der einzige Unterschied zwischen Menschen ist der, dass einige eben glauben, sie sind nicht erleuchtet. Ja? So. Aber es gibt ja nicht wirklich einen Unterschied. Das ist ja nur auch eine Sache wieder im Geist, ne? Ob man jetzt meint, man ist dies oder man ist jenes. Und auch hier, das ist jenseits von Erleuchtung und Nicht-Erleuchtung, ist es sein. Ja.
Ob man überhaupt in so Kategorien denkt oder nicht. Ne?
Ja, also hier, wie sagt man so schön, also der Verstand ist irgendwie arbeitslos geworden, so meistens. Ja, der mischt sich da auch nicht mehr ein. Also ne, ich gehe nicht mehr mit so einem Filter durch die Welt. Wie gesagt, im Gespräch kann sich das natürlich manchmal entwickeln, dass man einfach so in der Essenz spürt, was ist es nur eigentlich, ne? Also ist das jetzt der Verstand oder wie du sagst, wie nimmt man wahr, was echt ist? Natürlich möchten die Menschen das wissen und das ist auch, finde ich, sehr legitim und natürlich, dass man dann schaut, was es ist und was nicht. Aber ich laufe nicht durch die Welt und schaue unterscheidend oder urteilend.
Also für dich ist die Essenz viel wichtiger als die Unterschiede, ne?
Ja, und auch jenseits von wichtig und unwichtig ist es einfach das, was sich offenbart hat, das eine. Ja? Also, wenn wir jetzt mit unserer Aufmerksamkeit immer im Unterscheiden sind. Also vielleicht auch so aufgrund der Prägung, dass wir immer gucken, wo was nicht stimmt oder wer jetzt erleuchtet ist und wer nicht. Was schaffen wir uns damit? Eigentlich nur eine Trennung. Ja? Weil wir gucken wollen, wer wo ist, wer wo steht und wer anders ist als jemand anderes. Also im Prinzip ist das ja ein blödes Spiel, oder? Ja? Also in dem Moment weißt du, hier ist das automatisch so, dass da niemand ist. Also dann in dem Moment, dass da keine Person ist, die schaut und dann was damit macht, sondern gibt einfach nur Schauen, also Sein. Ja. Also und jetzt stimmt's, ne? Mit dem Niemand und jemand. Das ist dann in dem Moment, ist das, passt das zu der Erklärung.
Du reist rum, gibst Satsangs, gibst du auch Einzelsessionen, wenn du an Plätze eingeladen wirst? Bietest du auch an?
Ja, also ich hatte ja bis letztes Jahr eine Praxis und irgendwie schien das ja vorbei zu sein und jetzt findet es immer da statt, wo ich gerade bin. Ja, und es klappt wunderbar. Also das passiert alles so von alleine. Also ich mache keine Werbung oder halte keine Fahne hoch hier, ich biete jetzt was an, sondern das so irgendwie ergibt sich das alles. Und wenn jemand so an dem Ort sagt, dass ich komme, dann sagen die Menschen manchmal so, du kannst auch zu einer Einzelsitzung kommen, wenn du möchtest. Ja, oder Leute fragen noch dran, ja, das auch. Ja, und manchmal ist das auch sinnvoll. Ne? Manche Menschen trauen sich im Satsang nicht zu sprechen oder brauchen ein bisschen Zeit, um sich tiefer zu erforschen oder möchten eher einen Schutzraum haben. Ja, und das ist auch fein, ja.
Und bietest du das auch über Skype oder Telefon an, wie manche das machen, oder nur so in der persönlichen Begegnung?
Also telefonieren tue ich fast gar nicht mehr. Ja, also ich war auch noch nie so ein großer Telefonierer. Das ist nicht so mein Medium. Also per Skype passiert das jetzt manchmal. Auf Anfrage gerne. Ich wie gesagt, ich mache überhaupt keine Werbung. Also es steht jetzt nirgendwo, glaube ich, oder weiß ich nicht. Aber es passiert, ne? Dass manche Menschen, also ich habe zum Beispiel eine Klientin aus meiner Praxis von früher aus Bochum, die ist jetzt gerade ein Jahr in Neuseeland. Mit der habe ich jetzt die Woche noch geskypt, weil die ab und zu auch einfach nochmal ein bisschen was teilen möchte oder einen Rat möchte oder irgendwie was. Ja. Und ja, so vereinzelt passiert es, aber das ist auch okay. Das Einzige ist, ich kann es nicht immer so ganz verlässlich klar machen, weil ich nie genau weiß, wenn ich irgendwo bin, ob ich da ein gutes Netz habe, WLAN. Ne? Das muss man dann immer irgendwie gucken. Aber bis jetzt.
Okay. Und wenn du irgendwie merkst, dass du selber irgendwie eine Rückzugszeit haben musst, also ich glaube, im Winter hast du mir irgendwann mal geschrieben, dass du jetzt irgendwie mal ein bisschen Rückzug brauchst, dann ergibt sich das eben auch, dass das Leben einfach einen Platz dafür zur Verfügung stellt. Oder da vertraust du auch voll?
Ich vertraue nicht auch, dass passiert. Ne? Also ich es ist auch nicht so, dass ich sage, ich brauche Rückzug, das kann im Kleinen passieren. Heute habe ich hier auch nach dem Mittagessen gesagt, so ich bin jetzt still bis um 4, dann ist das das, was ist. So. Und im Winter war es eher so, dass es im Dezember ein bisschen ungemütlich wurde, so das Reisen. Also ich habe auch so ein uraltes Auto und die Sachen im Auto wurden klamm. Und dann habe ich halt mit einem Freund geskypt, der immer auf Fuerteventura überwintert. Und dann hat er gesagt, hey, komm doch hierher. Ja, und dann hey. Ratzfatz wurde der Flug gebucht und dann war ich halt ein paar Wochen da. Ja.
Na, ich stelle mir das jetzt so praktisch vor, wenn man unterwegs ist und dann ja immer irgendwo zu Gast ist, ja, dass man vielleicht auch eben mal einen Rückzug hat, gerne hat, wo man die Tür zumacht und sagt, du, das ist jetzt mein Zimmer und ich ziehe mich jetzt zurück und ja.
Habe ich auch. Also es gibt ja nicht immer aufeinanderfolgende Einladungen, sondern ja, zum Beispiel, wie ich von Hamburg jetzt hier bis nach Südtirol gekommen bin, da gab es mehrere Stationen, also so alle 400-500 Kilometer. Und manchmal ist es dann so, dass ich mir auch einfach ein Zimmer oder so eine Ferienwohnung habe ich auch schätzen gelernt. Die sind nicht so teuer wie Hotels, aber dass ich zum Beispiel manchmal auch eine Ferienwohnung nehme für 2-3 Tage so auf dem Weg und dann ausruhe und dann den Rest der Strecke fahre. Ja, und das ist wirklich, ich meine, auch wenn es innerlich still ist, ist es natürlich auch schön, mal diese Tür zu haben. Ja, einfach so gar nicht zu reden, nichts zu tun oder einfach nur dem Impuls zu folgen, klar.
Hältst du trotzdem Kontakt zu deiner Familie? Also damals hast du mir auch von erzählt, dass du dich zeitweise sehr um deine Schwester gekümmert hast und so, und das geht jetzt beim Reisen trotzdem auch oder ist da im Moment erstmal Sendepause?
Nee, also ich sorge jetzt eher dafür, dass ich, wenn ich so durch Deutschland fahre, dass ich dann eben auch in der Stadt, wo sie wohnt und wo ich auch herkomme, dass ich da auch ein paar Tage bin. Und letztlich war das nur so eine Idee. Als ich in Bochum gewohnt habe, haben wir uns auch nicht öfter gesehen als das, was jetzt ist. Ich merke es letztlich nicht verhindern, auch mal weiter weg zu sein, aber es ändert gar nichts an der Präsenz und an der Liebe und die Unterstützung, die ist auch immer noch da, so gut es geht. Also man kann, wenn jemand krank ist, kann man eh eigentlich nur ein bisschen dienen, helfen, aber man kann ja nicht wirklich was ändern. Ja, und so ist es dann für mich auch. Also wenn ich da bin, dann ist ganz klar, dass ich schaue, was gebraucht wird. Oder das betreffen uns natürlich auch einfach so. Es geht ihr ja auch nicht immer schlecht. Und ansonsten, ich habe sie jetzt letztens am Samstag zuletzt angerufen, haben wir ein bisschen gesprochen und ich höre ja dann, wie es ihr geht. Ja. Und es gibt nicht mehr einen Zwang, jetzt was ändern zu müssen. Ich bin in Liebe immer da. Also egal, ob vor Ort oder nicht, das ist kein Unterschied. Ich spüre sie auch stark, egal wo ich bin. Und wenn sie jetzt wirklich dringend Hilfe bräuchte, dann könnte das auch Priorität haben und dann könnte ich vielleicht auch einfach direkt hinfahren. Also es ist jetzt gar nicht Thema. Ja, aber es ist eben kein Thema und auch kein Problem. Ja, weil sie weiß, dass ich verlässlich bin und ich spüre so eine, in dieser Freiheit trotzdem eine Verantwortung, dass ich einfach in Liebe da bin, aber dass es trotzdem das andere hier auch alles passiert, wie es passiert. Ja, aber es ist nicht, dass ich deswegen weg bin, also auch mit der Aufmerksamkeit oder so. Nee, es ist einfach ein ganz, ja, kann ich sagen, Verbundenheit, weil eben in diesem Erleben von alles sein, ist sie einfach auch schon auch ein wichtiger Teil, na klar. Mhm. Ja.
Du hörst dich so an, als wenn es im Grunde gar keine Probleme und Leid mehr für dich gibt.
Nee, die Worte gibt es nicht. Das stimmt. Es gibt Herausforderungen, das ist aber ein Unterschied. Eben zum Beispiel, dass ich jetzt in Ostdeutschland ein wenig unachtsam war, ja, auch das passiert. Und 2 Stufen runtergefallen bin und mir halt den Fuß verletzt habe. Dann lag ich da halt ganz allein in Chemnitz und das war herausfordernd. Ja. Aber es gibt kein Problem, weil gut, der Fuß tat weh, aber das hier ist unberührt. Ja, und mit den Schmerzen musste was passieren. Also bin ja jetzt mit Hilfsmitteln ausgestattet, mit Bandage und Krücken. Hat auch ein paar Tage gebraucht, bis ich wieder mobil war. Das war eben herausfordernd, weil ich auch Termine absagen musste. Ich musste dann da vor Ort bleiben. Und das ging aber auch alles total gut und einfach. Ja. Es gab Schmerzen im Fuß, aber kein Leiden. Genau.
Schön, ja. Gibt es noch was, was du sagen möchtest oder ein Thema, über das du sprechen möchtest?
Du folgst uns ja heute Abend noch zum Satsang und genau. Da wird ja nochmal 2 Stunden aus dem Feld heraus was geben. Ja. Ist einfach schön gerade. Ist gut. Ja. Ja, aber schön, dich zu treffen. Auch jetzt mal hier so vor Ort, wo du ja auch eine Zeit lang im Jahr immer bist. Das ist schön hier in Südtirol. Das ist schön.
Ja, es ist gesegnet vom Klima her und von der Natur.
Ja. Genau. Ja, und wie schön, dass uns das Leben zusammenspült.
Ja. Okay, dann danke ich dir jetzt für das Interview.
Ja, danke. Dir auch, danke.